Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Guten Tag, ich bin Isabella Kohler und den da kennen Sie auch.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Russlands Präsident Wladimir Putin warnt den Westen vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine und droht für diesen Fall mit einem Atomkrieg. Sollten NATO-Staaten Soldaten in die Ukraine schicken, wären die Konsequenzen tragisch, sagte Putin am Donnerstag in seiner Rede zur Lage der Nation vor der Föderalen Versammlung, also beiden Kammern des Parlaments in Moskau. Wir haben eine Waffe, die Ziele auf ihrem Gebiet treffen kann. Sie sollten verstehen, dass das, was sie jetzt tun und was die Welt in Schrecken versetzt, das Risiko eines Konflikts mit Atomwaffen beinhaltet. Das wäre eine Zerstörung der Zivilisation. Verstehen Sie das nicht, oder was?
Doch, schon verstanden. Hallo zu den Archiven. Was wir gerade hörten, das war im März. Atombombe im Ukraine-Krieg finden die meisten Experten extrem unwahrscheinlich. Also alle außer Putin, wie notiert. Der ließ erst im Mai nahe der ukrainischen Grenze den Einsatz taktischer Nuklearwaffen üben, während sein Spätzle Medvedev den bösen Westen seitdem verbal schon mehrfach in der nuklearen Hölle versenkte, erklärt Putin im Juni in St. Petersburg, an sowas gar nicht zu denken. Sie wissen schon, niemand hat die Absicht und so. Lisa Eckert, Kabarettistin.
Putin droht inzwischen stündlich mit seinen Nuklearraketen. Europa könnte nicht zurückschlagen. Hier gibt es zwar auch Nuklearraketen, etwa in Großbritannien, aber die reichen nur bis Deutschland. Hat ja keiner ahnen können, dass es mal nicht Sie sind, die durchdrehen. Aber bitte, keine Angst, in Deutschland kann uns nichts passieren, solange jeder beim Einschlag laut ruft, Atomkraft, nein, danke. Es ist schon ärgerlich, oder? Da stellt man alle Kraftwerke ab, weil man keinen Atommüll will. Und kurz darauf später steht im Raum, dass Deutschland selbst Atommüll wird. Alles ist möglich. Putin zündet die Bombe aus einer Laune heraus. Joe Biden aus Versehen. Er beugt sich vor, Schuppenrieseln aus dem Haar. Er hält's für nuklearen Fallout und drückt auf den roten Knopf. Damit's im Notfall schneller geht, trägt er ihn jetzt am Handgelenk.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Das Stockholmer SIPRI-Institut warnt vor der zunehmenden nuklearen Aufrüstung. Wie aus dem aktuellen Jahresbericht hervorgeht, steigt die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe kontinuierlich auf zuletzt mehr als 9.500. Fast alle sind demnach im Besitz der USA und Russlands. Laut SIPRI baut inzwischen aber China sein Nukleararsenal schneller aus als jedes andere Land.
Die Tagesschau über den neuesten Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI vor 2 Wochen. Wissenschaftler sagen, dass wir nicht ewig mit Atomwaffen leben können, ohne dass sie eingesetzt werden. Heute gibt es mehr Atomwaffenstaaten als je zuvor, die noch dazu in die unterschiedlichsten regionalen Krisen verstrickt sind. Und ihre Zahl wächst. Wettrüsten statt abrüsten. Fazit also, wir sind einem Atomkrieg heute näher als jemals zuvor. Wirklich? Trump und Putin als Antwort liegen da zwar im Trend, aber die charmante Kombi roter Knopf und heißer Kopf ist in Lucifers Multiple-Choice-Verfahren nur eine von mehreren möglichen Optionen.
Früher war mehr Lametta.
Eine Welt ohne Atomwaffen. Die Demo-Plakate von einst stehen nicht mehr auf der Straße, sondern finden ihren Platz höchstens noch im Haus der Geschichte. In die Modernisierung der Kernwaffenarsenale investieren die 9 Nationen, die Atomwaffen besitzen, sehr viel Geld. Man kann sich dabei ja unschwer vorstellen, dass der Schutz der Bevölkerung im Falle eines Atomschlags nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Neben den 5 offiziellen Atomwaffen besitzenden Staaten, USA, Russland, China, Frankreich und dem Vereinigten Königreich, gibt es 4 de facto nuklearwaffenführende Staaten: Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Der Verdacht? Iran wolle die Nummer 10 werden. Die USA haben deshalb 2018 unter Präsident Trump das Iran-Atomabkommen verlassen. Der brauchte für die Verkündigung knapp bemessene 11 Minuten und 10 Sekunden.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. If the regime continues its nuclear aspirations, it will have bigger problems than it has ever had before.
Sanktionen folgten. Putin wiederum schäkert heute mit Nordkorea, das schon 2003 aus dem Atomwaffensperrvertrag ausgetreten ist. Und China steht begeistert an der Rampe zur nuklearen Aufrüstung. Besser wird's nicht mehr. Doch, pardon, im Februar 2023 hat Präsident Putin die russische Teilnahme am Rüstungskontrollvertrag von 2011, dem New START-Vertrag, ausgesetzt. Das heißt, die Abrüstungsverträge zwischen Russland und den USA, die die Rüstungsspirale bislang unter Kontrolle hielten, sind alle ausgelaufen oder sie wurden einseitig gekündigt. Rüstungskontrolle hat sich damit so ziemlich komplett von der Erdkugel verabschiedet. Denn New START war, nach dem Außerkraftsetzen des INF-Mittelstreckenvertrages, das letzte noch existierende nukleare Abrüstungsabkommen zwischen den beiden Nuklearmächten. Bleibt uns also die NATO-Doktrin der nuklearen Abschreckung. Eine todsichere Sache. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, von diesem Gleichgewicht des Schreckens bereits schockgefroren, will daher über das Thema Nuklearwaffen bitteschön gar nicht mehr reden. Wir schon.
Das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes. Das ist eine Eskalation in der Diskussion, die wir nicht brauchen.
Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
Die Nukleardebatte. Der Poker mit der Bombe.
Wir folgten einem Stern.
Sternhagel voll seid ihr, verpisst euch!
Den Top-Hit Nutbush City Limits hat Tina Turner in Erinnerung an ihre Heimatstadt in Tennessee geschrieben. Und es war 1973 ihr letzter großer gemeinsamer Erfolg mit Ehemann Ike. Und die Schlägertype war dann auch die längste Zeit ihr Ehemann gewesen.
Gewinner des Abends ist Oppenheimer über den Vater der Atombombe mit insgesamt 7 Oscars, unter anderem die für den besten Film und den besten Hauptdarsteller Cillian Murphy.
Ich weiß, was das bedeutet.
Wir leben in Oppenheimers Welt. Ich widme dies allen Friedensstiftern.
Dieser Film nimmt einen körperlich ganz schön mit. 3 Stunden ist Christopher Nolans Oppenheimer lang. Das spürt man nicht nur körperlich mit eingeschlafenen Beinen, sondern auch mental. Der Film ist eine Herausforderung. Aber der Reihe nach.
Dies ist ein nationaler Notstand.
Die USA im Zweiten Weltkrieg. Die Regierung fürchtet, dass Nazi-Deutschland eine Atombombe bauen und einsetzen könnte.
Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis.
Wir haben 12 Monate Vorsprung.
Die Regierung überträgt dem Physiker J. Robert Oppenheimer, gespielt von Cillian Murphy, die Leitung des hochgeheimen Manhattan-Projekts.
Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen.
Mitten im Nichts in New Mexico wird eilig eine Stadt errichtet. In Los Alamos wird die Atombombe gebaut von den besten Wissenschaftlern der USA. Neben dem Zeitdruck gibt es auch immer wieder Diskussionen über den Einsatz der Bombe. Kann man mit dem Abwurf einer Massenvernichtungswaffe Gutes erreichen?
Unsere Arbeit wird einen Frieden sichern, wie ihn die Menschheit noch nie gesehen hat.
Der Zweite Weltkrieg wäre vorbei. Unsere Jungs könnten nach Hause kommen.
Der Film zeigt Oppenheimers Euphorie, diese Bombe unbedingt bauen zu wollen. Und später auch seine Zerrissenheit. Nach dem Abwurf der Bomben auf Hiroshima und Nagasaki setzte er sich gegen ein nukleares Wettrüsten ein. Vor einem Komitee muss er sich später für seine Kontakte zu Kommunisten rechtfertigen. Das kostete ihn auch den Job, die Reputation. 3 Stunden nimmt sich Nolan für Oppenheimers Leben Zeit. Der Film ist visuell spektakulär. In den Nahaufnahmen des charismatischen Hauptdarstellers Cillian Murphy kann man sich verlieren. Die Landschaftsaufnahmen, vor allem aus New Mexico, sind satt und körnig, was an dem sehr speziellen 65mm-Film liegt, auf dem gedreht wurde. Für das beste Kinoereignis solle man, laut Regisseur Nolan, den Film in IMAX-Kinos sehen, die 70mm-Filme abspielen können. In den USA gibt es gerade mal 19 geeignete Leinwände dafür. Es soll ein Meisterwerk werden, der Höhepunkt vielleicht von Nolans Karriere. Doch so viel Druck kann auch eingefleischte Nolan-Fans enttäuschen. Denn nach den 3 Stunden dröhnt einem als Zuschauer der Kopf. Nicht nur, weil es ordentlich rumst. Nolan kleistert den Film regelrecht mit Musik zu. Kaum steht ein Dialog mal frei. Es gibt viel zu viele Charaktere in dem Film, die sich auch noch ohne solides Geschichtswissen der USA und vor allem der McCarthy-Ära nicht ohne weiteres zuordnen lassen. Daran hat nicht mal die verschachtelte Erzählweise Schuld. Am Ende bleibt Oppenheimers Persönlichkeit eher blass und an der Oberfläche.
An der Entwicklung der Atomwaffen waren viele Menschen beteiligt. Die Wissenschaftler Marie Curie, ihr Ehemann sowie Henri Becquerel entdeckten die Radioaktivität, die später zum Bau von Atomwaffen genutzt wurde, und bekamen 1903 den Nobelpreis in Physik dafür. 1938 erkannten die Chemiker Otto Hahn, Fritz Strassmann und die Physikerin Lise Meitner die Bedeutung der Kernspaltung, die das Bombenbauen erst ermöglichte. Soweit sich all diese Wissenschaftler damals schon vorstellen konnten, was man mit ihren Erfindungen später anstellen könnte, waren sie klar dagegen. Wegen der im Zweiten Weltkrieg aufkommenden Angst, dass Adolf Hitler und Deutschland möglicherweise an einer Atombombe arbeiteten, riefen die USA 1942 das Manhattan-Projekt ins Leben, das Entwicklung und Bau der ersten Atombombe zum Ziel hatte. Etwa 300.000 Menschen waren beteiligt. Der Physiker Robert Oppenheimer übernahm die Leitung. Der Film Zum Mann gewann im vergangenen Jahr, wie gehört, 7 Oscars. Am 16. Juli 1945 wurde die erste Atombombe namens Trinity im Bundesstaat New Mexico in den USA getestet. 12 Kilometer hoch war die pilzförmige Explosion.
Am Ende dieser Sendung werfen wir einen Blick auf den US-amerikanischen Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima am 6. August 1945, vor fast genau 79 Jahren, neben dem Abwurf auf Nagasaki, der bislang einzige Einsatz von Atomwaffen in einem Krieg. Die über Hiroshima abgeworfene Atombombe hatte eine Sprengkraft von 15 Kilotonnen TNT. Die Sprengkraft der heutigen taktischen Atomwaffen kann mehr als 50 Kilotonnen TNT betragen. Man nennt das auch Fortschritt. Albert Einstein, dessen theoretische Arbeiten im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung beim Bau der Atombombe und der Entwicklung der Kernenergie nur eine indirekte Rolle spielten, sagte einst:
Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren.
Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
Der Fall scheint klar zu sein. Geht es um die zivile und militärische Nutzung der Kernkraft, gibt es die Schlechten und die Rechten. Die einen unterlaufen oder ignorieren das internationale Regelwerk bzw. das, was davon übrig geblieben ist, um hinter der Fassade einer zivilen Nutzung die Schwelle zur Atomwaffenmacht zu überschreiten. Zum Iran kommen wir noch. Die anderen, darunter die Bundesrepublik Deutschland, stemmen sich diesem Ansinnen entgegen. Adenauer und Strauß allerdings wollten die Bombe. Vergeblich. Vor 55 Jahren unterzeichnet Deutschland den Atomwaffensperrvertrag. Die Analyse dazu von Ulrike Winkelmann im Deutschlandfunk im Jahr 2019.
Willy Brandt war erst seit wenigen Wochen Bundeskanzler, als er am 28. November 1969 verkündete, die Bundesrepublik Deutschland habe den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet.
Es gelang uns, dafür zu sorgen, dass keine Bestimmung des Vertrages die friedliche Nutzung der Kernenergie behindert.
Brandt kannte den Vertrag gut. Er hatte ihn zuvor als Außenminister in der Großen Koalition mit ausverhandelt. Die westdeutsche Unterschrift war damals nur eine von vielen. Der Atomwaffensperrvertrag war vor 50 Jahren der sicherlich anspruchsvollste und ist bis heute vielleicht der weitreichendste Vertrag der Weltgemeinschaft. Sein Ziel, die Ausbreitung von Atomwaffen zu verhindern und die friedliche Nutzung der Atomkraft zu ermöglichen. Die Zahl der atomwaffenbesitzenden Staaten sollte auf dem Stand der späten 60er Jahre eingefroren werden, während die Verheißungen der Atomenergie der ganzen Welt zuteil werden sollten.
Außerdem ist Vorsorge getroffen, dass der Nichtverbreitungsvertrag in keiner Weise unsere militärische Sicherheit und die Zusammenarbeit im NATO-Bündnis beeinträchtigt.
Für Brandt war der Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag ein weiterer Schritt, um Westdeutschland keine 25 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Profil als Kraft des Friedens und der Entspannung zu geben.
Dieser Vertrag bei all seinen Unzulänglichkeiten ist für uns in größerem Maße als für irgendeinen anderen ein Element der Gleichberechtigung der Bundesrepublik Deutschland.
Zwei Wochen vor Unterzeichnung hatte der frisch gewählte Kanzler einer sozialliberalen Koalition sich noch im Bundestag rechtfertigen müssen. Denn CDU und CSU, nun in der Opposition, hatten noch keinen Frieden mit dem Vertrag gemacht. Zwar war der Hauptteil der Verhandlungen unter CDU-Kanzler Georg Kiesinger geführt worden. Ein Nein zum Vertrag mochte der Vizefraktionschef der Union, Gerhard Stoltenberg, im Bundestag also nicht ankündigen. Aber
der vorgesehene Verzicht der nicht-nuklearen Staaten auf die Entwicklung und den Erwerb von Atomwaffen ohne Gegenleistung der Nuklearmächte hat zahlreiche ernste Fragen aufgeworfen.
Worum diese Fragen kreisten? War es nicht ganz grundsätzlich ungerecht, dass die Atommächte ihre Atombomben behalten, während alle anderen Staaten für immer darauf verzichten sollten? Lehnten nicht auch andere Staaten den Vertrag deshalb ab? Warum gab es keine gemeinsame europäische Linie? War es sicher, dass die zivile Entwicklung der Atomkraft weitergehen konnte? Wie sollten die Kontrollen funktionieren? Würden nun bei jedem Atomreaktor sowjetische Inspekteure im Türrahmen stehen, wobei die Sowjetunion selbst ja keine Kontrollen dulden wollte?
Deutschlands Wissenschaft und Wirtschaft kann auf diesem Schlüsselgebiet der Zukunft keine Diskriminierung hinnehmen.
Um die Furcht vor der Sowjetunion kreisten die Bedenken der Vertragsskeptiker im Kern.
Dies ist das einzige Land der Welt, das sich einer Interventionsanmaßung der Sowjetunion ausgesetzt sieht. Und das Thema muss doch vom Tisch, meine Damen und meine Herren.
Rief Unionsfraktionschef Rainer Barzel Mitte November 1969 ins Plenum des Bundestags.
Also es ist der wichtigste und wirksamste Vertrag zur Kontrolle von Rüstungen, der je abgeschlossen worden ist.
Sagt Harald Müller, langjähriger Leiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung heute. Zwar sind die drei Atomwaffenstaaten Indien, Pakistan und Israel bis heute nicht Mitglied. Nordkorea ist 2003 ausgetreten. Aber Südafrika zum Beispiel habe 7 Atombomben produziert und sie nach dem Ende der Apartheid wieder aufgegeben.
Ich habe mal zusammen mit einem Kollegen untersucht, wie viele Staaten eigentlich insgesamt Kernwaffen entwickeln wollen, Machbarkeitsstudien gemacht haben und so weiter. Und das sind alles zusammen 37 und von denen sind 9 übrig geblieben. Und die allermeisten haben ihre Programme aufgegeben, nachdem dieser Vertrag auf dem Tisch lag. Und das ist natürlich für die Wirkung eines Vertrags auf die nationale Souveränität von Staaten ein enormer Effekt, der so in der Geschichte noch nicht vorgekommen ist.
Mr. President, Mr. Secretary, Your Excellencies, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is now ready to be signed.
Als die Bundesrepublik dem Vertrag beitrat, war der schon über ein Jahr alt. Am 1. Juli 1968 fanden feierliche Unterzeichnungszeremonien parallel in Washington, Moskau und London statt. Paris und Peking, die anderen beiden zu diesem Zeitpunkt anerkannten Atommächte, waren noch nicht dabei. Sie folgten beide erst 1992. Im Weißen Haus erkannte der sowjetische Botschafter in den USA, Anatoli Dobrynin, im Vertrag einen bedeutsamen Fortschritt darin, die Menschheit von der atomaren Bedrohung zu befreien.
The conclusion of the treaty marks a significant progress towards the complete delivering mankind from the nuclear threat.
Drei sogenannte Säulen hatte der Vertrag. Erstens die Nonproliferation, also die Nichtverbreitung, sprich den Verzicht der bombenlosen Staaten. Zweitens ein Abrüstungsversprechen der bombenbesitzenden Staaten. Drittens sicherte man sich untereinander die technische Zusammenarbeit bei zivilen Nuklearprojekten zu. Die Kontrolle all dessen wurde der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO in Wien übertragen. Schon in den frühen 50er Jahren hatte die US-Regierung an Plänen gefeilt, unter dem Eindruck des Horrors von Hiroshima und Nagasaki eine Ausbreitung von Atomwaffen zu verhindern und gleichzeitig die Akzeptanz der zivilen Atomenergie zu fördern. Atoms for Peace hieß das Programm, das die USA 1953 den Vereinten Nationen vorstellten. Die Nichtverbreitung, Nonproliferation, wurde Thema in der UNO. Die Geheimdienste warnten, dass immer mehr Staaten Atomwaffenpläne auflegten. Irland schlug 1958 vor, einen Vertrag zu entwerfen. Die Verhandlungen kamen jedoch erst wirklich in Schwung, sagt Friedens- und Rüstungsforscher Harald Müller, als die USA und die Sowjetunion 1962 nach der Kuba-Krise Sorge hatten,
dass ein Atomkrieg zwischen ihnen ausgelöst werden könnte von einer kleinen dritten Atommacht. Und die deswegen der Auffassung waren, dass für das Management ihrer Beziehung es entscheidend war, dass nicht allzu viele weitere Staaten Kernwaffen erwerben. Und natürlich waren Deutschland und Japan die allerwichtigsten Objekte der Diplomatie. Wir mussten da unbedingt rein.
Der Nichtverbreitungsvertrag in seinen Ursprüngen war ein antideutscher Vertrag.
Adolf Ritter von Wagner war jahrzehntelang deutscher Diplomat.
Man hatte Angst davor, dass die Bundesrepublik Deutschland irgendwie, irgendwann an Kernwaffen drankommen könnte. Und dafür wurde er konzipiert, dafür wurde er erfunden und so wurde er auch verhandelt. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass wir hundertprozentig die Underdogs waren, denen misstraut wurde, gegen die verhandelt wurde und wir eigentlich nur akzeptieren konnten, was die anderen machten.
Während die Nuklearmächte in der zweiten Hälfte der 60er Jahre in Genf verhandelten, hatte Adolf von Wagner seinen ersten wichtigen Posten in der deutschen Botschaft in Washington. Eines Tages wurde der deutsche Botschafter ins State Department zu Außenminister Dean Rusk zitiert.
Und der Botschafter Knapstein hat sich den Jüngsten in der Botschaft geschnappt, der ihn begleiten sollte. Das war ich. So, und als dieses Gespräch zu Ende war, kam der Botschafter wieder raus aus dem Büro vom Rusk und sagte, der Rusk hätte ihm zwei Vertragsartikel übergeben, die zurzeit in Genf verhandelt würden. Da haben sie sie, machen sie was. Das war mein Anfang vom Nichtverbreitungsvertrag und auch der Anfang der Bundesrepublik Deutschland in diesem Vertrag. So ging das tatsächlich los.
Nun hatte die Bundesrepublik Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht nur außenpolitisch wenig zu melden. Es gab auch kein Atomwaffenprogramm, auf das man hätte verzichten können. Deshalb sei Abrüstungspolitik ein Fremdwort in der deutschen Diplomatie gewesen, sagt von Wagner.
Der Botschafter meinte, dass mein Bericht dazu wohl ein bisschen dünn war. Aber ich wusste auch nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich hatte keine Ahnung. Und in der Botschaft war man nicht darauf vorbereitet. Weil es eben so was Nebensächliches für uns war, hat man den Jüngsten damit beschäftigt.
Die Ratlosigkeit der deutschen Diplomaten erstaunt ein wenig. Denn nur wenige Jahre zuvor hatte die Bundesrepublik sehr wohl eigene Atomwaffenpläne. Bundeskanzler Konrad Adenauer, CDU, und sein Minister Franz Josef Strauß, CSU, wollten Ende der 50er Jahre die Atombombe ganz ausdrücklich. Zwar hatte Adenauer im Jahr 54 für die Bundesrepublik den Verzicht auf Massenvernichtungswaffen erklärt. Doch viele historische Quellen weisen darauf hin, dass er dies nur für eine vorläufige Verpflichtung hielt. Friedensforscher Müller.
Die Story war die, dass Franz Josef Strauß zusammen mit seinen italienischen und französischen Kollegen, also den Verteidigungsministern, vereinbart hat, und zwar schriftlich, Kernwaffen zu entwickeln. Die sollten auf Unterseebooten stationiert werden, jeweils der drei Nationen. Und sie sollten entwickelt werden in Frankreich, weil Deutschland vertraglich zu diesem Zeitpunkt schon verpflichtet war, das nicht auf eigenem Territorium zu tun. Durch dieses Schlupfloch wollte Franz Josef Strauß schlüpfen, übrigens mit Wissen von Bundeskanzler Adenauer. De Gaulle hat sehr kurz nach seinem Einzug in den Élysée-Palast 1958 dieses Abkommen für nichtig erklärt.
Strauß soll in der Erwartung, er werde Bundeskanzler, seine nuklearen Ideen dennoch weiterverfolgt haben. Erst als der neue US-Präsident John F. Kennedy ab 1961 den Deutschen erklärte, dass eine deutsche Bombe nicht erwünscht war, Strauß nach der Spiegel-Affäre zurücktreten musste und schließlich 1963 auch Adenauer abtrat, galten die Atomwaffenpläne der Bundesrepublik als beerdigt. Was nicht bedeutete, dass CSU-Politiker Strauß ganz davon abgelassen hätte.
Nach meiner Auffassung sollten wir einem so weitreichenden Verbot überhaupt nicht zustimmen. Wir sollten vor allen Dingen das Tor zu einer europäischen Atomstreitmacht, einer Europäischen Union, offen halten.
Als der Entwurf des Atomwaffensperrvertrags 1967 in Deutschland bekannt wurde, sahen Kanzler Kiesinger und Außenminister Brandt darin durchaus eine Chance, die Isolation der Westrepublik zu überwinden. Doch wurde diese Sicht nicht von vielen geteilt. Der Spiegel widmete dem Vertrag eine Titelgeschichte und frotzelte, die öffentliche Meinung sei in eine Atomsperrhysterie geraten. Der 90-jährige Adenauer erklärte im Spiegel-Interview, er finde diese ganze Sache ungeheuerlich. Das ist wirklich der Morgentauplan im Quadrat. Entspreche also einer Deindustrialisierung Westdeutschlands, die am Ende nur den Kommunisten helfen werde. Nun hätte auch Adenauer wissen müssen, dass nur Mitarbeit und Unterzeichnung langfristig im deutschen Interesse sein konnten, sagt Müller. Aber
man kann etwas überspitzt sagen, dass der Entwurf, den damals die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten gemeinsam vorgelegt haben, ein ziemlich brutales, imperiales Diktat war.
Mehrere wichtige Punkte, erklärt der Friedens- und Konfliktforscher, konnten die Bundesrepublik und andere nicht-nukleare Staaten noch in den Vertragsentwurf hineinverhandeln. Die Kontrollen der zivilen Atomprogramme wurden so eingeschränkt, dass die nationalen Industrien außerhalb des Atomclubs zufrieden sein konnten. Und auch durch den Verhandlungseinsatz der Bundesrepublik verpflichteten sich die Atommächte zur Abrüstung. Der Abrüstungsparagraf, sagt Müller, habe einen fortwährenden Disput ausgelöst.
Nämlich, ob die Kernwaffenstaaten genug tun, um dieser Verpflichtung gerecht zu werden. Und die ganz überwältigende Meinung in der Gemeinschaft der Nicht-Kernwaffenstaaten ist, dass sie das nicht tun, dass sie zu wenig abrüsten und dass sie auch gar nicht abrüsten wollen. Und das ist heute die Hauptkontroverse im Vertrag.
Tatsächlich steht der Vertrag unter größtem Druck. Und nicht etwa erst, seit US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin die nuklearpolitische Ordnung demontieren. Schon seit langem endeten die regelmäßigen Überprüfungskonferenzen für den Atomwaffensperrvertrag frustrierend, berichtet Titti Restö vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI.
Die Abrüstungssäule ist der schwächste Teil des Vertrags. Anders als bei der Nichtverbreitung gibt es hier auch keine Fristen oder Kontrollen. Dass hier so wenig passiert ist, hat in den 50 Jahren seit Vertragsschluss zu einem allgemeinen Gefühl der Desillusionierung der Vertragsstaaten geführt. Das Verhalten der Nuklearstaaten erfüllt die Erwartungen nicht. Statt Abrüstung sehen wir Modernisierungsprogramme der Atomwaffenarsenale und eine nukleare Aufrüstung auch in der politischen Rhetorik.
And the increased role of nuclear weapons in doctrines and political rhetoric.
Irestös Erwartungen an die Konferenz im kommenden Jahr sind entsprechend niedrig.
Die Aussichten auf die Überprüfungskonferenz 2020 sind nicht besonders gut. Viele kleine Abrüstungsschritte, die auf Konferenzen seit 1995 vereinbart wurden, wurden nie umgesetzt. Egal, was die Nicht-Nuklearstaaten einbringen, wie sie sich einsetzen, am Ende hängt alles an den Nuklearstaaten. Und wegen der Atomwaffen in Großbritannien und Frankreich spricht auch Europa nicht etwa mit einer Stimme, sondern ist tief gespalten.
Ich glaube, dieses Jahr muss man zu einer Analyse kommen, dass die internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur tatsächlich in schwierigem Fahrwasser sind.
Susanne Baumann ist die Bundesbeauftragte für Abrüstung und Rüstungskontrolle. Sie arbeitet im Auswärtigen Amt.
Wir sehen, dass viele Staaten eine zunehmende Ungeduld haben mit den, wie Sie sagen, fehlenden Abrüstungsfortschritten der P5, also der Nuklearwaffenstaaten.
Dieser Unmut habe schon auf der letzten Überprüfungskonferenz 2015 eine große Rolle gespielt, die auch deswegen gescheitert sei. Die Bundesregierung sei in intensivem Dialog mit den nuklearen Staaten, versichert Baumann, und fordere diese P5 auch zu Abrüstungsschritten auf. Es gebe gute Anzeichen, erklärt sie.
Die Zeichen bestehen allein schon darin, dass dieser sogenannte P5-Dialog, der über weite Strecken zum Erliegen gekommen war, jetzt wieder sehr, sehr regelmäßig stattfindet. Ich kann jetzt nicht aus diesen Treffen berichten, weil mir diese Informationen auch nur vertraulich mitgeteilt werden. Aber es gibt da eben Dinge, dass Initiativen, die wir in diese Gruppe einsteuern seit vielen Jahren, zum Beispiel die Transparenz von Nukleararsenalen als ersten Schritt zu erhöhen. Oder wie kommt man weiter bei nuklearwaffenfreien Zonen, dass das tatsächlich sehr ernsthaft in diesem Kreis diskutiert wird.
Diese Fragen spielten auch bei der Vorbereitung der kommenden Konferenz eine Rolle, betont Baumann.
Aber ich glaube, man muss den Fokus auch so ein bisschen wegnehmen von der ersten Säule von Artikel 6, sich immer nur auf die Abrüstung zu fokussieren. Weil wenn man sich den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag anschaut, geht es eben auch sehr, sehr stark um Proliferationsverhinderung.
Blanke Theorie, widerspricht Friedensforscher Müller, der seit 1985 auf jeder Überprüfungskonferenz war.
In der Praxis geht das überhaupt nicht. Das war ein Handelsgeschäft. Die Mehrzahl verzichtet auf Kernwaffen. Und diese Ungleichheit muss aufgehoben werden, dadurch, dass sich die Kernwaffen auf den Pfad der Abrüstung begeben. Ein ganz klares Geschäft, das steht auch letztlich so im Vertrag. Und die Kernwaffenstaaten liefern ihren Teil nicht. Ja, im Grunde ein Vertragsbetrug, wenn sie so wollen. Und deswegen ist der Versuch, jetzt das Schwergewicht auf die Nichtverbreitung zu legen, das ist alles gut und schön, aber es wird politisch nicht funktionieren. Und es würde keine wirkliche Balance in diesem Vertrag schaffen.
Adolf Ritter von Wagner, der seine Karriere als Diplomat in den 60er Jahren begann und später auch den Chemiewaffenverbotsvertrag in Genf aushandelte, sagt, für jede erfolgreiche Abrüstungsverhandlung brauche es eine politische Initiative von Staatsführern. Diese Initiative könne er derzeit weder in den USA noch in Russland erkennen.
Das braucht es natürlich schon, dass von oben entsprechender Druck und entsprechende Initiative entsteht, damit die da unten tatsächlich auch arbeiten können.
Es werde sich in der nuklearen Abrüstung daher nicht mehr viel bewegen, glaubt Wagner.
Bin ich ziemlich sicher.
Er könne sich aber auch nicht vorstellen, dass Atomwaffen je wieder zum Einsatz kämen.
Natürlich gibt es ein paar Verrückte. Und natürlich muss man da ganz besonders aufpassen. Aber meine Fantasie reicht nicht weit genug, um mir das vorstellen zu können.
Wichtigstes Abkommen der Gegenwart oder nur Stückwerk im Sinne der Mächtigen? Ulrike Winkelmann berichtete 2019 im DLF über den Atomwaffensperrvertrag, der, Stand heute, vor 55 Jahren in Kraft trat und die Welt immer noch spaltet. Deutschland selbst ist aktuell übrigens mitnichten atomwaffenfrei. Es kursieren Zahlen und Orte, doch offizielle Angaben zu den bei uns lagernden US-Atomwaffen gibt es unter Verweis auf die Sicherheitsregeln der NATO allerdings weder von der Bundesregierung noch vom Pentagon. Zu guter Letzt kann man jetzt schlecht sagen, denn wir kommen zum Iran. Der hatte sich 2015 in einem Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm stark einzuschränken. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben. Nachdem der Pakt, der den Bau iranischer Atombomben verhindern sollte, von Donald Trump aufgekündigt wurde, schränkte Teheran im Gegenzug Kontrollen der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO ein und steigerte die Anreicherung von Uran auf beinahe atomwaffentaugliches Niveau. Unserem Iran-Korrespondenten Uwe Lüb stellt sich die Lage im Mai wie folgt dar.
Die Überwachung der Atompolitik des Iran ist ein bisschen wie die Sache mit dem Glas. Für den einen ist es halb leer, für den anderen halb voll. Für den Chef der Atomenergiebehörde des Iran, Mohammad Islami, ist es sogar mindestens halb voll, wenn nicht mehr. In Bezug auf Kontrollen der iranischen Anlagen durch die Internationale Atomenergiebehörde IAEO sei sein Land eine Art Musterschüler. Unsere Zusammenarbeit mit der IAEO hat für die iranische Regierung in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen und den Atomwaffensperrvertrag oberste Priorität. Und diese Zusammenarbeit wurde immer wieder durch die Inspektionen der IAEO bestätigt. So Islami zur Eröffnung der ersten internationalen Atomkonferenz des Landes in Isfahan. Prominenter Teilnehmer war Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien. Und für ihn ist besagtes Glas halb leer. Vor etwas mehr als einem Jahr hat er mit dem Iran eine gemeinsame Erklärung über Atomkontrollen unterzeichnet, konkret über Inspektionen und Sicherheitsmaßnahmen im Iran. Doch viel passiert ist seitdem offenbar nicht.
It also refers.
Es bezieht sich auch darauf, was wir tun müssen, um Unklarheiten zu beseitigen. Und es müssen noch einige offene Fragen geklärt werden, was ernsthafte Arbeit erfordert. Grossi spricht vorsichtig von Höhen und Tiefen und von einer langsamer gewordenen Umsetzung der Vereinbarung. Dennoch möchte er daran festhalten und ihr neuen Schub geben. Was mir jetzt wichtig ist zu sagen, ist, dass wir weiterhin davon überzeugt sind, dass dieses Dokument ein gültiges Instrument ist. Es ist ein klarer Hinweis auf die Bereiche, in denen wir insbesondere in dieser Phase mit sehr konkreten Schritten arbeiten. Das sei nun Aufgabe von Technikern beider Seiten. Die sollen festlegen, was und wie genau die Inspektoren der IAEO tun können. Der Druck, Fortschritte zu erzielen, ist jedenfalls groß. Der Iran verfügt über stark angereichertes Uran und zwar zu einem höheren Grad, als es für die zivile Nutzung notwendig ist. Angeblich will der Iran gar nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen, doch genau das wird international befürchtet und ganz besonders in Israel. Dabei, so Irans Atomchef Islami, sei sein Land so stark kontrolliert worden wie sonst keines und Schwierigkeiten hätten nur damit zu tun, dass die USA das Atomabkommen vor 6 Jahren aufgekündigt haben. Der Iran hat in gutem Glauben einseitig seine Verpflichtungen erfüllt. Die Reduzierung der Verpflichtungen entspricht dem Abkommen, das nämlich besagt, dass wir unsere Verpflichtungen reduzieren können, wenn eine andere Seite dies tut. Zugleich stellt Islami eine deutlich verbesserte Zusammenarbeit in Aussicht. Sobald die Sanktionen gegen den Iran gelockert würden, werde vieles besser und leichter. Vorerst gilt also weiter, dass Grossis Inspektoren mehr tun sollen, als es der Iran zulässt. Fazit seines Besuchs im Iran scheint damit lediglich zu sein, man bleibt im Gespräch.
Das war's aus dem Iran und das war's von den Archiven. Die Nukleardebatte, der Poker mit der Bombe, war heute unser Thema. Ich bin Isabella Kohler und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. In unserem nächsten Podcast wiederholen wir die Sendung Marie Curie, Pionierin wider Willen, die Ihnen so gut gefallen hat. Unser Rausschmeißer. Wie können wir ein zweites Hiroshima, ein zweites Nagasaki für alle Zeit verhindern? Wie können wir verhindern, dass möchtegern Bombenbastler oder Terroristen in den Besitz von nuklearem Material gelangen, gar ein nuklearer Schwarzmarkt entsteht? Es gibt keine großen Anti-Atomwaffen-Proteste, keine gesellschaftliche Debatte, keine allgemeine Beunruhigung. Aber vielleicht sollte es sie geben?
Wladimir Putin am Mittwoch, dem 5. Juni 2024, gegenüber Vertretern von Nachrichtenagenturen in Sankt Petersburg.
Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано.
Aus irgendeinem Grund glaubt der Westen, dass Russland niemals Atomwaffen einsetzen wird. Wir haben eine Nukleardoktrin. Schauen Sie, was da drin steht. Wenn jemand unsere Integrität und Souveränität bedroht, halten wir es für möglich, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen.
Das Atom ist der kleinste Teil eines Elements, der an einer chemischen Reaktion beteiligt ist. Und ist gleichzeitig unser potenziell größtes Problem. Wie sagte doch einst Barack Obama beim Besuch in Hiroshima?
Die Seelen der Toten sprechen zu uns. Deren Leid darf sich nicht wiederholen.
Der 6. August war ein sonniger Montagmorgen in der Hafenstadt Hiroshima mit ihren ungefähr 350.000 Einwohnern. Alle hatten zu tun. Zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit oder auf dem Weg dorthin. Kriegsalltag, doch scheinbar ruhig. Hiroshima war bisher von Bombardierungen verschont geblieben.
Plötzlich hörte ich ein Flugzeuggeräusch. Eine B-29 näherte sich. Dann schaute ich in den Himmel und sah das Flugzeug.
Der damals 10 Jahre alte Satoru sah die Enola Gay, einen amerikanischen B-29-Bomber, dessen Besatzung im Anflug auf das Ziel Hiroshima war. An Bord der Enola Gay eine einzige Bombe. Die Atombombe mit dem zynischen Spitznamen Little Boy. 3,5 Meter lang, 71 Zentimeter Durchmesser, 4,4 Tonnen schwer, davon 60 Kilogramm Uran mit einer Sprengkraft von 15 Kilotonnen TNT. Bei dem streng geheimen Projekt der US-Armee lief fast alles nach Plan.
In 9.450 Meter Höhe wurde die Bombe ausgeklinkt. Ziel war die Aioi-Brücke in der Innenstadt. Die Atombombe explodierte nach 43 Sekunden in rund 580 Meter Höhe über der Stadt. Bei der Explosion entstand ein Feuerball mit einer Kerntemperatur von 3.900 Grad Celsius, was deutlich mehr als der Hälfte der Temperatur an der Oberfläche der Sonne entspricht. Die Druckwelle der Atombombe fegte über die Stadt. Mehr als 70.000 Menschen waren sofort tot.
Der Moment, in dem Hiroshima die Apokalypse erlebte. Die Druckwelle und der anschließende Feuersturm machten 80% der Innenstadt dem Erdboden gleich. Es gab keinen Schutz vor der unvorstellbaren Zerstörungsgewalt. Ein von Menschen gemachtes Inferno.
Von einigen Opfern blieb nur ein Schatten zurück. Die Körper verglühten vollständig.
Und das Massensterben ging weiter. Zu den geschätzt 70.000 Bewohnern, die sofort tot waren, kamen bis Ende des Jahres 1945 weitere 70.000. 5 Jahre später sollten es 200.000 werden. Die Strahlung tötete auch mit Zeitverzögerung. Und niemand kannte bisher die schrecklichen Folgen einer Atombombe. Die Menschen wussten nicht, was mit ihnen geschah. Verstümmelt, verbrannt, dem Tode nahe, versuchten sie irgendwie zu entkommen.